Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber anscheinend nur so lange, wie die erklärte Meinung den Narrativen von Politik und Medien entspricht. So werden etwa Beiträge auf Social-Media-Plattformen gelöscht, die den Veröffentlichungen der Weltgesundheitsorganisation WHO widersprechen. Von dieser Zensur waren auch während der Corona-Zeit zigtausende Menschen betroffen, so auch der Immobilienunternehmer Jörg Kuttig. Wie er sich dagegen zur Wehr setzte, das möchte ich jetzt mit ihm besprechen. Schönen guten Tag, Herr Kuttig.
Schönen guten Tag, Herr Jopper.
Herr Kuttig, Sie führen ein mittelständisches Familienunternehmen. Sie entwickeln und verwalten Immobilien. Warum haben Sie sich in dieser Rolle überhaupt ausgiebig mit der Corona-Thematik beschäftigt?
Ich muss mich aus drei Gründen als Unternehmer intensiv mit Corona auseinandersetzen. Der eine Grund war, dass wir mehrere tausend Gutachten im Jahr erstellen, wobei mit den meisten Gutachten eine Objektbesichtigung verbunden ist, bei der es zu Kontakt unserer Sachverständigen mit anderen Menschen kommt. Wegen meiner Fürsorgepflicht musste ich einschätzen, welche Risiken damit für unsere Mitarbeiter und die anderen Beteiligten verbunden sind. Der zweite Grund war, dass viele unserer Mitarbeiter Kinder haben und die durch die Kita-, Schul- und Hochschulschließungen stark belastet waren. Deshalb musste ich zu einer Einschätzung kommen, wie lange die Schließungen anhalten würden, auch um Entscheidungen treffen zu können im Bereich Homeoffice. Mhm. Der dritte Grund kam dann im weiteren Verlauf der Corona-Krise auf, als ich Entscheidungen zur Impfung treffen musste. Zum Beispiel die, ob wir als Unternehmen unsere Mitarbeitern Impfangebote unterbreiten.
Das heißt, Sie haben sich also ausgiebig mit der Corona-Thematik auseinandergesetzt. Was haben Ihre Recherchen denn dann dazu ergeben?
Na, zunächst bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die nach dem ersten Lockdown ergriffenen Corona-Maßnahmen, also die nicht pharmazeutischen Corona-Maßnahmen, unverhältnismäßig waren, insbesondere die Kita-, Schul- und Hochschulschließungen. Später bin ich auch noch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Sicherheit der neuartigen Impfstoffe zweifelhaft ist.
Sie wollten ja mit Ihren Erkenntnissen dann an die Öffentlichkeit gehen. War denn da dann sofort Social Media in Ihrem Kopf, also Social Media Kanäle, oder haben Sie sich zunächst an Freunde und Bekannte gewendet oder eben auch an Ihre Mitarbeiter?
Ja, also zunächst mal habe ich mich an den engeren Familienkreis gewendet, dann an einen weiteren Familienkreis, dann an die Mitarbeiter. Die habe ich über meine Erkenntnisse informiert per Rundmails. Ich habe generell dazu geraten, Respekt vor dem Virus zu haben, aber nicht in Panik zu verfallen. Und dann bin ich aber in die Öffentlichkeit gegangen, weil unser Unternehmen ist nun mal Teil der Gesamtgesellschaft und die war nach entsprechenden Kampagnen bestimmter Politiker und der herkömmlichen Leitmedien in weiten Teilen von einer überzogenen Angst erfasst. Daraus habe ich dann den Schluss gezogen, gesamtgesellschaftlich wirken zu müssen, um im Unternehmen etwas erreichen zu können. Außerdem bin ich ja nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Vater und Staatsbürger. Und auch in diesen Rollen habe ich mich verpflichtet gesehen, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Dann kurze Nachfrage. Wie ist denn Ihre Information über Corona bei den Familienmitgliedern und auch bei den Mitarbeitern angekommen?
Also ich habe ja versucht, immer neutral zu informieren. Also ich habe ja keine Empfehlungen abgegeben, lasst euch impfen oder lasst euch nicht impfen, sondern ich habe nur über meine Erkenntnisse informiert, beziehungsweise darüber informiert, dass es eben auch noch andere Stimmen gibt als die in den herkömmlichen Leitmedien, weil viele Menschen in meinem Umfeld, also sag mal ganz konkret auch meine Eltern zum Beispiel, informieren sich ja nur über öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Und die Informationslage dort war ja doch sehr einseitig und deshalb habe ich dort nur vorsichtig auf andere Informationen hingewiesen und das ist eigentlich in aller Regel relativ dankbar aufgenommen worden, interessiert, würde ich sagen.
Und dann sind Sie zur Plattform LinkedIn gegangen und haben dort Ihren Account gewählt, um dort eben auch Corona-Themen zu posten. Warum eigentlich genau diese Plattform und was haben Sie da veröffentlicht?
Also LinkedIn war die einzige Plattform, auf der ich gut vernetzt war als Geschäftsmann. Das ist ja so eine Art Facebook für Geschäftsleute. Und deshalb ging ich auch davon aus, dass auf LinkedIn eher eine sachliche Diskussion möglich sein würde als auf Facebook. Vor allem wollte ich nicht anonym auftreten, wie es zum Beispiel sehr viele Leute auf Twitter oder auch heutzutage X tun. Auf LinkedIn sieht man meinen Namen, meinen ganzen Lebenslauf. Und es ist offensichtlich, dass man meine Beiträge nicht einfach als Veröffentlichung eines Schwurblers oder gar eines Nazis abtun kann. Also, dass sie es verdienen, ernst genommen zu werden.
Und Sie haben ja gerade schon gesagt, wenn Sie Ihre Familie oder Mitarbeiter informiert haben, dann war es auch häufig nicht ein Du musst oder Du sollst, sondern diese Erkenntnisse gibt es. Entspricht das auch dem, was Sie auf LinkedIn geteilt haben?
Ja, genau. Also insgesamt habe ich von Juni 2020 bis zur Profilsperrung Mitte April 2022 etwa 400 Beiträge zu dem Thema Corona gepostet. In den allermeisten Fällen bin ich dabei einem festen Schema gefolgt. Ich habe zitiert, was eine Person oder Personengruppe gesagt oder geschrieben hat, habe die Quelle verlinkt und ein Foto von der Person bzw. Personengruppe dazugefügt.
Von welchen Personen sprechen wir hier? Was für Beiträge waren das?
Das waren in erster Linie Mediziner und Naturwissenschaftler wie Kati Schepes, John Ioannidis, Jay Batakaya, Martin Hardic, Surarit Bhakti und Stefan Hockerts, die ich zitiert habe. Mhm. Als dann später das Thema Impfpflicht aufkam, habe ich auch Juristen zitiert wie Katrin Gierhake, Gerd Morgenthaler, Kai Möller, Dietrich Mooswijk, Rupert Scholz und Hans-Jürgen Papier. Aber auch Politiker, und zwar über fast das gesamte Spektrum hinweg, sozusagen das im Bundestag vertretene Spektrum, also Tabea Rösner von den Grünen, Gregor Gysi von den Linken, Wolfgang Kubicki von der FDP, Jens Köppen von der CDU und Alice Weidel von der AfD.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht nicht gerade die politischen, etwa die Beiträge der FDP, gelöscht wurden. Welche Beiträge sind denn auf LinkedIn dann von Ihnen verschwunden? Worum ging es da und wie lautete vor allem die Begründung der Löschung?
Ja, von den etwa 400 Beiträgen sind genau 15 gelöscht worden. Und 8 von den 15 sind sogar jeweils kurzfristig wieder zur Verfügung gestellt worden, nachdem ich Einspruch eingelegt hatte. Nur die letzten 3 gelöschten Beiträge hat LinkedIn zur Begründung der Profilsperre herangezogen. Diese 3 sind dementsprechend dann Gegenstand des Gerichtsverfahrens vor dem Landgericht Berlin geworden, in dem ich halt auf Wiederherstellung des Profils und dieser Beiträge geklagt habe. Und in diesen Beiträgen ging es um das Thema Nebenwirkung der Impfung. Also ich habe diese 3 Beiträge im Vorfeld der am 7. April 2022 im Deutschen Bundestag durchgeführten Abstimmung über die allgemeine gesetzliche Impfpflicht gepostet. Im ersten Beitrag hatte ich aus einem in der Berliner Zeitung veröffentlichten Artikel zitiert. Der Autor hatte geschrieben, dass er seit seiner Impfung unter neurologischen Problemen leidet. Und er hatte einfach eine Frage gestellt und die diskutiert. Die Frage lautete, wie reagieren wir also, wenn sich nun herausstellt, dass die Impfstoffe nicht halten, was wir von ihnen erwartet haben? In dem zweiten Beitrag hatte ich aus einem offenen Brief einer Gruppe von mehreren Dutzend Wissenschaftlern zitiert. In dem dritten aus einem offenen Brief des Netzwerks kritischer Richter und Staatsanwälte. Die beiden offenen Briefe waren alle an die Mitglieder des Bundestages gerichtet. Und in beiden Briefen wurde halt dargelegt, warum eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht nicht verfassungsgemäß gewesen wäre.
Und wie lautete dann die Begründung von LinkedIn, dass das Ganze dann gelöscht wurde? Lassen Sie mich raten, es hat mit der WHO zu tun.
Ja, also LinkedIn hat zunächst mal eigentlich nur gesagt, das sind Falschinformationen und hat das nicht weiter begründet, auch auf Nachfrage nicht, auch auf Einspruch nicht. Die Begründung mit der WHO, die kam dann erst im Laufe des Gerichtsverfahrens. Da hat LinkedIn dann gesagt, dass in diesen Beiträgen Informationen enthalten sind, die den Positionen der WHO widersprechen und dass die damit gelöscht werden dürfen. Die Besonderheit hier in diesem Fall war wohl auch so ein bisschen, dass während des Gerichtsverfahrens der Digital Services Act wirksam geworden ist in Deutschland. Der kommt ja eigentlich aus Brüssel. Den hat die Richterin am Landgericht dann dem Urteil zugrunde gelegt. Und nach diesem DSA, Digital Services Act, darf eben jede Plattform, nicht nur LinkedIn, sondern jede andere Plattform auch, die Position der WHO zum Maßstab nehmen für Löschung. Also wenn die WHO einen Impfstoff für wirksam und sicher hält, dann darf man das auf LinkedIn nicht in Frage stellen, auch nicht im Rahmen einer Diskussion über die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht.
Nun sind Gerichtsverfahren ja eigentlich immer recht aufwendig. Man muss auch häufig Geld investieren, um vor Gericht zu ziehen. Sie selbst haben aber für sich entschieden, Sie wollen gegen dieses Urteil in Berufung gehen, vor dem Kammergericht in Berlin. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?
Ja, weil ich glaube, dass das im allgemeinen Interesse liegt. Also es geht hier ja nicht nur um mein Profil und um diese, meine drei Beiträge, sondern es geht, wie gesagt, um alle Plattformen. Es geht um die Beiträge aller Nutzer. Und das kann es einfach meines Erachtens nicht sein, dass jetzt die WHO bestimmt, was in Deutschland gesagt werden darf, von wem auch immer, auf den sozialen Medien, die ja heutzutage extrem weit verbreitet sind und auch ein wichtiger Baustein sind der Meinungsbildung innerhalb der Gesellschaft.
Warum sehen Sie die Weltgesundheitsorganisation so kritisch?
Da gibt es viele Gründe. Also zunächst einmal ist das ja unwissenschaftlich. Man muss sich ja vor Augen halten, dass das Verbot der WHO zu widersprechen nicht nur für Laien wie mich gelten würde, sondern auch für Fachleute. Dann ist die WHO ja auch gar keine wissenschaftliche Einrichtung eigentlich, sondern eine Behörde. In jedem Fall aber ist sie ja nicht allwissend, also sie ist nicht unfehlbar.
Ja, tatsächlich gilt ja die WHO auch auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, aber auch Facebook und YouTube als maßgebliche Institution für Meinungsfreiheit. Das Wort ist also Gesetz. Also das müsste sich Ihrer Meinung nach grundlegend und umgehend ändern.
Meines Erachtens ja. Die WHO ist nicht demokratisch legitimiert. Also sie ist eine Behörde der UNO und in der UNO sind die vollständig demokratisch verfassten Staaten wie Deutschland eine kleine Minderheit. Also schon allein deshalb kann es nicht sein, dass über die WHO unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit beschnitten wird. Mehrere Juristen aus meinem Umfeld vertreten die Ansicht, dass entweder der DSA, also dieser Digital Services Act, im Ganzen verfassungswidrig ist oder aber die Auslegung des DSA durch das Landgericht Berlin. Und das entspricht auch meinem laienhaften Rechtsgefühl.
Abschließend, Herr Kuttig, neben den Online-Plattformen gibt es ja auch in den großen deutschen Medien keinen Zweifel an den Darstellungen der WHO. Wie nehmen Sie die Berichterstattung von öffentlich-rechtlichen oder auch privaten Redaktionen da wahr?
Ja, da gibt es eine Veränderung meines Erachtens. Also vor der Corona-Krise gab es schon Kritik. Also es gab zum Beispiel 2017 bei Arte einen kritischen Bericht zu dem Thema, da hat die Zeit damals den Film besprochen und den Artikel überschrieben mit der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates. Jetzt gibt es nur noch vereinzelte Lichtblicke. 2022 gab es in der Welt einen Artikel mit der Überschrift globale Corona-Politik, die Machtmaschine des Bill Gates. Und 2023 hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Artikel unter der Überschrift die umstrittene Macht der Milliardäre veröffentlicht. Aber eigentlich müsste es ja in den Medien einen Sturm der Entrüstung geben. Und stattdessen lässt sich halt zum Beispiel der Spiegel Millionen von Bill Gates überweisen. Also da bleibt uns nur die Hoffnung auf massenhafte Verbreitung neuer Medien wie Kontrafunk. Von daher wünsche ich Ihnen auch schon im eigenen Interesse viel Erfolg.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Immobilienunternehmer Jörg Kuttig für das Gespräch. Herzlichen Dank.
Ich danke auch. Tschüss, Herr Jopper.